heute in Transfer Update die Show. Besinnliche Weihnachten weit entfernt. 5 Spiele ohne Sieg, Spielerprotest gegen Edin Terzic. Und der VfB Opfer seines eigenen Erfolgs, droht Stuttgart personell auseinanderzufallen. Das und mehr jetzt bei Transfer Update die Show.
Ja, das sind heiße Themen in der kalten Jahreszeit. Transfer-Update, die Show nimmt nochmal richtig Fahrt auf und das Tempo bestimmt wie immer Florian Plettenberg.
Ja, herzlich willkommen erstmal an dich. Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für die Transfer-Update-Crew. Fleischmann weg, Lengfelder weg. Ja, endlich mal was fürs Auge.
Ich stelle mir die beiden gerade in dem Outfit vor, aber dazu mehr dann später. Ja, Bescherung unterm Baum, zwar erst in 6 Tagen, wir packen aber heute schon mal die nackten Zahlen aus. So viel sei verraten, das große Marktwert-Update, die Verlierer, die Gewinner, alles zu den neuen Dezemberzahlen später bei uns in der Sendung.
Wie viele Trainer sollen wir noch verschleißen?
Ein Brand, ein Hummels. Ein Schlotterbeck. Und warum rufen Sie das hier nicht gegen Augsburg ab?
Ich bin auch selber Trainer und ich muss auch sagen, ich finde, Terzic passt wie die Faust aufs Auge zu Dortmund. Er passt von der Mentalität und es sind hier die Spieler gefragt.
Da hilft manchmal natürlich auch, so einen Reizpunkt zu setzen. Und vielleicht ist es vielleicht auch an der Zeit, das mal zu tun. Aber das ist halt immer schade, so ein Dortmunder Junge, der dann es eigentlich nicht verdient hat mit seinem Engagement und seiner ganzen Hingabe, die halt auch da ist. Und das tut halt ein bisschen weh.
Ja, die große Liebe der Fans zu Edin Terzic mittlerweile abgekühlt, die Dortmunder Anhänger gespalten. Muss das große Ganze in Frage gestellt werden, Florian?
Wird es und innerhalb des Vereins wird schonungslos analysiert. Da ist keiner vorgefeit, kein Terzic, kein Kehl, auch kein Aki Watzke, aber vor allem nicht die Mannschaft. Und bevor wir gleich darauf eingehen, was wir hier sehen, auf diese Enthüllung, die wir hier heute zeigen und berichten können, müssen wir erstmal die Frage stellen, ist die Kritik an Edin Terzic überhaupt berechtigt?
Da haben wir ein bisschen was vorbereitet. Gehen wir mal rein und schauen mal auf die Fakten.
Ja, haben wir analysiert mit unserem Partner Create Football. Wir fangen mal mit dem Positiven an. Die Dortmunder sind in der Box ordentlich unterwegs. Die Zuspiele passen. In der Bundesliga, da stottert's. Platz 5, weiß jeder. In der Champions League ist die Mannschaft auf Kurs. Letztes Jahr wären sie fast Meister geworden. Aber es gibt da einfach diesen Spielfluss und der kommt nicht in Gang. Das Spiel der Dortmunder unattraktiv. Sie spielen prozentual die wenigsten progressiven Pässe. Also sie überspielen kaum Linien. Das sorgt einfach dafür, dass kein Tempo im Spielaufbau ist. Und dann eine richtig interessante Zahl. 24 Gegentore in der laufenden Saison. Das sind 1,6 pro Spiel. Zum Vergleich, als Bosch und Rose entlassen wurden, hatten sie 1,5 Gegentore im Schnitt. Auch im Ballbesitz sind sie gut. 56%, das ist eine außerordentliche gute Quote, aber sie haben zum Beispiel von allen Topclubs die meisten Ballverluste im Spiel mit circa 10. Das ist zu viel und deswegen ist der Vorwurf schon etwas berechtigt, dass er die Mannschaft derzeit nicht so ganz weiterentwickelt. Man muss aber auch sagen, dass personell der Kader nicht so aufgestellt ist, dass Bellingham und zum Beispiel ein Guerrero ersetzt werden konnten.
Weil du gerade den Kader ansprichst. Also ein Pfund, was die Trainerentscheidung angeht, sicherlich auch das Verhältnis zur Mannschaft. Was hat es denn mit dieser Enthüllung auf sich? Unser Reporter Marlon Irlbacher ordnet das für uns ein.
Nach unseren Informationen gab es nach dem Pokal aus des BVB in Stuttgart eine Handvoll Führungsspieler von Borussia Dortmund, die das Gespräch mit Trainer Edin Terzic gesucht haben. Dabei ging es vor allen Dingen um taktische Inhalte. Viel zu destruktiv, viel zu defensiv war ihnen die eigene Spielweise. Sie wollten gerne offensiveren Fußball spielen, da dieser ihrer Meinung nach viel besser zur Mannschaft passe. Edin Terzic, so hören wir, war von dieser Idee zunächst nicht so begeistert, gab dem aber dann nach reiflichen Überlegungen statt. Und in den letzten Spielen hat man schon gesehen, der BVB agiert deutlich offensiver, erarbeitet sich deutlich mehr Torchancen. Darüber hinaus soll es auch Führungsspieler gegeben haben, die sogar den Weg zu BVB-Boss Hans-Joachim Watzke gesucht haben und ihm nahegelegt haben sollen, dass ihrer Meinung nach eine weitere Zusammenarbeit mit Edin Terzic in der Zukunft nicht zielführend für Borussia Dortmund sei.
Finden Sie die Rückendeckung auch der Mannschaft?
Das kann ich nur bestätigen, dass ich diese Rückendeckung spüre, sowohl von den Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, als auch aus der Kabine. Ich habe da nichts verändert im Umgang mit der Mannschaft. Wir sind gemeinsam schon zweimal durch so eine Phase durchgegangen. Wir haben es bewiesen, dass wir es können und das gibt uns einfach ganz viel Selbstvertrauen und ganz viel Mut.
Das ist eine ganz frische Aussage von der heutigen Pressekonferenz vom Cheftrainer Edin Terzic. Er meint, Krise können wir, aber 6 Punkte aus 7 Bundesligaspielen lassen sich nun mal nicht wegdiskutieren. Und morgen sitzen die Verantwortlichen beim Jahresabschluss zusammen und gehen dann in die Analyse. Unser Reporter Patrick Berger mit dem Stimmungsbild in der Chefetage.
Antworten geben wird die große Hinrundenanalyse nach dem Spiel gegen Mainz. Weiterhin die volle Rückendeckung genießt Trainer Edin Terzic von ganz oben, von BVB-Boss Watzke und von Berater Matthias Sammer. Die sind der Meinung, dass die Mannschaft allmählich in der Pflicht steht und sie wollen sich nicht schon wieder diktieren lassen, wann ein Trainer rauszuwerfen ist. Stattdessen unter Druck auch Sportchef Sebastian Kehl. Der ist schließlich auch mit an der Zusammenstellung des Kaders beteiligt. Er muss zeigen, dass er ein starker Sportchef sein kann und sich auch gegen Strömungen innerhalb des Vereins durchsetzen kann.
Und wir haben zu diesem Thema natürlich auch euch gefragt, unsere Follower. Also wo liegt das Problem beim BVB? Und das sind dann doch überraschende Antworten, die hier herausgekommen sind, Flo.
Ja, wir sehen, sie teilen die Meinung von Aki Watzke. Aki Watzke hat vielleicht da so 2000 Mal abgestimmt in dieser Umfrage. Also die BVB-Fans oder die, die abgestimmt haben, sagen, die Mannschaft steht in der Pflicht. Die Mannschaft ist hauptverantwortlich für diese BVB-Krise. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen.
Nicht aber der Kaderplaner, ne? Das ist wahrscheinlich so.
Ja, aber auch Kehl steht unter Druck und das hat ja Patrick eben hervorragend zusammengefasst und auch recherchiert. Also er muss jetzt schon auch liefern. Sie suchen einen Linksverteidiger und auch das sehr interessant. Die Dortmunder auch in der Spiel-Create-Analyse sind wahnsinnig anfällig über die Außenverteidigerposition. Da muss eine Lösung gefunden werden. Dortmunder sind dran und wir hoffen, es dann hier verkünden zu können.
Auf jeden Fall, Flo. Wir haben die unterschiedlichen Befindlichkeiten zusammengetragen. Wie muss es weitergehen? Diese Frage beantwortet jetzt unser Reporter Jesko von Eichmann.
Edin Terzic muss das Trainingslager Anfang Januar in Marbella nutzen, um nochmal was anzupassen, um Balance zu finden für diese Mannschaft, die natürlich gerne offensiv spielt. Aber der Trainer will natürlich auch eine defensive Stabilität haben. Ihm ist das ja schon mal gelungen in der vergangenen Saison. Da haben sie auch eine schwache Hinrunde gespielt und sind dann in der Rückrunde fast Meister geworden. Ein bisschen personelle Unterstützung wird er auch noch brauchen, gerade auf der Linksverteidigerposition. Da ist Reguilón weiter ein ganz großes Thema.
Das Worst-Case-Szenario zumindest für Edin Terzic, natürlich ein neuer Trainer für den BVB. Flo, da frage ich dich, wer könnte es sein? Es wurde ja auch einer schon angesprochen bei Edin Terzic am Pitch.
Ja, die BVB-Bosse, das haben wir ja auch jetzt in Erfahrung gebracht. Sie hoffen, dass sie mit Terzic weitermachen können. Und sie setzen übrigens auch darauf, dass dieser Rückrunden-Terzic-Effekt wieder eintrifft. Auch da eine interessante Zahl. 2021, 2022, 13 Siege aus 17 Spielen zwischen Dezember, Februar, März. Also Rückrunde kann er. Wenn das ganze Projekt schiefgehen sollte, was wir nicht ausschließen können, dann gibt es schon noch einen Kandidaten. Ten Hag, muss man aber ehrlich sagen, ist Quatsch. Hat einen Vertrag bis 2025 bei Manchester United. Matthias Sammer ist ein richtig guter Kumpel von ihm. Die sind regelmäßig in Kontakt. Mehr ist da nicht. Julian Nagelsmann, einer der Lieblinge von Aki Watzke, ist aber Bundestrainer. Hat jetzt erstmal das Ziel, Europameister zu werden. Aber ganz rechts, Oliver Glasner, den müssen wir uns merken. Wenn das mit Terzic schief geht, dann unsere klare Information auch vom BVB-Team rund um Jesko, Marlon und Patrick. Dann ist Glasner ein ganz heißer Kandidat beim BVB. Momentan vereinslos und wartend auf einen möglichen Anruf aus Dortmund.
Und lauernd. Wahrscheinlich auch morgen Abend Dortmund-Mainz. Also die Neuauflage vom 34. Spieltag ab 20.15 Uhr, wenn Sie denn mögen, der Sendehinweis auf Sky Sport Bundesliga. Also, der BVB stottert, das Thema machen wir jetzt zu, liefert allerhand Schlagzeilen, was wir eigentlich eher vom FC Bayern kennen. Die hatten gestern gegen Stuttgart wenig Ballbesitz, dafür aber ganz viel Alexander Pavlovic zu bieten. Der Matchplan voll aufgegangen und jetzt fragen sich natürlich alle, ist der 19-Jährige aus der eigenen Jugend vielleicht die perfekte Holding Six für den Rekordmeister, Flo?
Na, jetzt zittert der Thomas Tuchel. Muss man übrigens sagen, ne? hat er gut gemacht, war ein guter Matchplan gestern. Von Tuchel hat ja viel Kritik bekommen und dann hat er ihn hier reingeworfen, weil der Rest war krank oder verletzt und dann hat Pavlovic, der geborene Münchner, ein absolutes Eigengewächs, es richtig stark gemacht. Und deswegen haben wir uns heute mit ihm beschäftigt, sind in die Recherche und wir können sagen, der will im Winter bleiben. Hat Anfragen von 2 Bundesligisten. Die würden ihn sofort ziehen, aber die haben schon eine Absage erhalten. Pavlovic will im Winter bleiben, will sich durchsetzen, aber im Sommer werden die Karten neu gemischt. Denn ob er bleibt, beziehungsweise ob er sich verleihen lässt, trotz seines Vertrags bis 2027, das wird entschieden in Abhängigkeit von den Einsatzzeiten. Also Thomas Tuchel hat ein entscheidendes Wort mitzureden bei der Zukunft von Pavlovic, der gestern gezeigt hat, dass er es kann. Aber, und das ist sehr wichtig, die Bayern wollen trotz Pavlovic eine neue Nummer 6 holen. Sie sind auf dem Markt aktiv, aber Palinha bleibt Stand jetzt weiterhin kalt. Mehr dazu später.
Und Thomas Tuchel wurde dazu natürlich auch befragt. Hören wir mal rein.
Die Fußballintelligenz und so weiter bringt er mit und den Fleiß. Und es ist gut, guter Spieler. Selbst wenn wir noch mehr Mittelfeldspieler hätten, hätten wir trotzdem eine Rolle für ihn. Das ist, glaube ich, auch ganz normal, dass das hoher Konkurrenzkampf ist.
Und Flo, du hast deine Follower gefragt, soll die Holding Six weiter auf dem Einkaufszettel stehen? Wie sollte es sein? Hier sind die Antworten.
Ja, fast 60%. Wenn ich es richtig sehe, sagen, komm, lass uns auf Pavlovic setzen. Finde ich interessant. Und ich finde die Idee so charmant. Warum jetzt 60, 70 Millionen für einen ausgeben, wenn der Pavlovic es gezeigt hat, dass er es kann? Ich finde, man könnte das durchaus mal fördern, denn sie suchen ja einen für die Innenverteidigung und das wird teuer genug.
Und aus der Bayern-Jugend ist er auch noch. Also mehrere Aspekte, die für ihn sprechen. Sicherlich ganz oben auf der Wintertransfer-Einkaufsliste steht auch ein neuer Innenverteidiger, wahrscheinlich das Allerwichtigste. Ronald Araujo vom FC Barcelona, der Wunschspieler von Tuchel. Ist diese Begehrlichkeit eine Einbahnstraße oder geht da was?
Geht so gut wie nichts. Und die Bayern haben jetzt auch nochmal die Info bekommen, dass diese Wechseloption im Winter so gut wie vom Tisch ist. Also Araujo wird im Winter nicht zum FC Bayern wechseln. Ihr wisst es, wir haben es exklusiv berichtet. Es gab das Telefonat, es gab den Vorstoß von Tuchel und von Freund. Aber es bleibt die Mini-Chance für einen Transfer im Sommer. Trotz der Tatsache, dass er bei Barcelona nochmal verlängern könnte über 2026 hinaus. Also im Sommer werden die Karten neu gemischt und das lassen uns noch sagen, die Bayern wären bereit gewesen, im Winter über 60 Millionen für Araujo auszugeben. Geld können sie sich sparen, Araujo bleibt bei den Katalanen.
Ja, Innenverteidiger werden gesucht, auch weil Real Madrid jetzt eben einen zu beklagen hat. David Alaba hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, also richtig üble Verletzung, auch was die Euro angeht. Und dementsprechend werden die wahrscheinlich auch nochmal tätig, oder?
Ja, bitte, gute Besserung. Was für ein Typ, super Charakter, kann ich nur bestätigen. Und müssen wir im Blick behalten, denn die Bayern können ein Lied von singen. Im Sommer waren sie an Kepa dran. Der Torwart, der war schon auf dem Weg nach München. Die Flugtickets waren schon gebucht. Dann riss sich Courtois das Kreuzband. Und Kepa sagte, ja, wenn Real anruft, muss ich zu Real wechseln. Also, was will ich damit sagen? Real sucht jetzt auch einen Innenverteidiger. Ancelotti hat's bestätigt. Und damit sind sie auf dem Transfermarkt ein Konkurrent für den FC Bayern.
Und Carlo Ancelotti hat sich wie folgt zu einem möglichen Einkauf geäußert. Und zu Alaba.
Wir sind natürlich sehr traurig. Noch ein Spieler verletzt. So viele Kreuzbandrisse in wenigen Monaten, das ist mir noch nie passiert. Das ist unglaublich. Wir werden in den nächsten Tagen mal sehen, ob wir im Januar jemand holen können.
Ja, da hilft es natürlich, ein Auge auf die Dezember-Marktwerte zu werfen. Wir haben es ja schon versprochen, wir haben ganz interessante Zahlen und da sind wir wieder bei Real. Seit 16 Pflichtspielen ungeschlagen, das liegt natürlich auch am starken Ex-Dortmunder an Jude Bellingham, der sorgt für richtig Laune, der sorgt für gute Zahlen, auch für sich selbst. Ne?
Ich mag das immer, da kribbelt es immer, wenn die neuen Marktwerte da sind, alle ganz aufgeregt. Ja, schauen wir uns an. Also Jude Bellingham rutscht auf Platz 2, tauscht den Platz mit Kylian Mbappé und Jude Bellingham jetzt 170,5 Millionen Euro wert. Was spielt er für eine Saison? Er ist vielleicht, würde ich sagen, Stand jetzt der Transfer des Sommers, dicht gefolgt von Harry Kane, aber Bellingham, das war so nicht zu erwarten. Mbappé rutscht auf Platz 4, auch in Abhängigkeit von seiner unklaren Vertragssituation, rutscht ab um 16 Millionen auf nur noch 151 Millionen. Und aus deutscher Sicht interessant, Jamal Musiala, der bleibt auf Platz 5 mit 139 Millionen Euro Marktwert. Und ganz oben Erling Haaland.
Noch.
194 Millionen Euro Marktwert.
Natürlich fast noch interessanter, wer hat am meisten zugelegt? Wir schauen mal auf die Top 5. Da kann sich die Bundesliga, Flo, durchaus sehen lassen.
Ja, Victor Boniface, hervorragender Neuzugang von Bayern 04 Leverkusen. Der hat den allerhöchsten Marktwertsprung erzielt, legt um 31 Millionen zu, ist jetzt 41,6 Millionen Euro wert. Xavi von RB Leipzig jetzt bei 88,9 Millionen Euro Marktwert. Und einer, den hatte man auch nicht so auf der Fahne, Jeremy Doku. Der Neuzugang von Manchester City, der liegt jetzt auch bei 80,3 Millionen Euro.
Ja, du hast gerade schon gesagt, also einer kann sich sehen lassen. Also es lohnt sich nochmal der Blick nach Leipzig auf den Spieler, denn PSG ist auch schon dran an Xabi. Wollen wir doch mal den Sportdirektor hören, oder? Ruben Schröder.
Dafür haben wir uns auch entschlossen, damals Spieler zu nehmen, wo wir keine Option drauf haben. Ich glaube, das ist ein Punkt, der uns alle ja, in der Abwägung einfach gut getan hat, das zu tun. Aber das heißt noch lange nichts. Wir haben einen Vertrag bis Sommer. Wir genießen, dass er da ist und dass er weiterhin ehrgeizig bleibt. Und ich meine, wir können die Rahmenbedingungen schaffen, dass er sich das nochmal vorstellen kann. Aber das sind einfach Gespräche, die jetzt bestimmt nicht anführen.
Ein ganz interessanter Halbsatz, der bestätigt, was Philipp Hinze bereits berichtet hat, unser Leipzig-Experte, nämlich, dass die Leipziger Gas geben und optimistisch sind, dass sie Xavi langfristig halten können, auch über die Saison hinaus. Hat ja bei PSG noch einen Vertrag, einen langfristigen, ist ja nur zur Leihe bis Saisonende, aber es gibt eben keine Kaufoption, er ist frei verhandelbar und übrigens eingetütet einst von Max Eberl. Und wir wissen ja, Eberl soll zu den Bayern und die Bayern suchen ja vielleicht auch mal auf der Position. Wer weiß.
Das würde passen, auf jeden Fall. So, from Hero to Zero sozusagen. Wir schauen auf die Verlierer international. Da haben wir auch die Top 5 in Zahlen. Und das muss man auf jeden Fall einordnen, Flo.
Ja, Gavi, der Spieler mit dem meisten Marktwertverlust, sinkt um 19 Millionen auf 116 Millionen. Liegt jetzt natürlich auch an seiner Verletzung. Hat ja auch einen Kreuzbandriss, meine ich. Deswegen auch an der Stelle weiterhin gute Besserung. Reece James auch verletzt. Der sinkt ab auf 44 Millionen Euro Marktwert. Über Mbappé haben wir gesprochen. Sandro Tonali auch infolge dessen, dass er die Spielsucht hatte, dass er gesperrt wurde. Und über Jadon Sancho müssen wir sprechen. Auf Platz 2 nur noch 34 Millionen Euro Marktwert.
Wilde Gerüchte heute, Flo. Da grätsche ich gleich mal rein. Sancho zu Leipzig, was ist dran?
Da ist gar nichts dran. Da gab es mal einen lockeren Austausch, aber Sancho wird statt jetzt nicht zu RB Leipzig wechseln.
Also, soweit die Fakten. Und da machen wir jetzt eine kurze Zäsur, eine Pause. Dann kümmern wir uns um die Überraschungsmannschaft der Hinrunde. Das ist natürlich der VfB Stuttgart. Und wir fragen uns, führt dieser Erfolg jetzt zum Zerfall der Mannschaft? Dennis Bayer gleich bei uns hier im Studio. Und dann werden wir auf einen Ex-Stuttgarter Spieler schauen, der gestern begeistert hat bei seinem Debüt bei AC Mailand. Der erst 18-jährige Jan-Carlo Simic, bei den Schwaben ausgebildet, reingekommen in der 24. Dann 18 Minuten später sein erstes Tor. Die Eltern sehen wir auf dem Foto aus dem Häuschen und er natürlich auch.
Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass ich treffen könnte. Ich konnte es gar nicht glauben, als ich das Tor gemacht habe. Vor dem Tor hatte ich das Gefühl, dass ich ein gutes Spiel gemacht habe. Ich habe mich auf den Ball konzentriert. Ich habe gesehen, dass Rafa auf dem Weg war. Ich bin dann in den freien Raum gestartet. Als der Ball zu mir kam, konnte ich es gar nicht glauben.
Also ich bin schon sehr glücklich mit Serhou Guirassy.
Tor! Dennis Udav!
Ich kann hier daraus, dass es sehr schwer ist, an den beiden gerade vorbeizukommen.
Beflügelt und on fire. Stuttgart mit einer absoluten Traumhinrunde. Die Protagonisten immer begehrter.
Wir tun alles, was in unserer Hand liegt und an uns wird es sicherlich nicht scheitern.
Je größer der Erfolg, desto kleiner die Chance, den Kader zusammenzuhalten. Der VfB könnte bald wieder auseinanderbrechen.
Ja, was eine Reise vom Relegationsfight im Sommer auf Platz 4. Kurz vor der Winterpause, die Hammer-Erfolgsgeschichte in Bildern. Stuttgart-Reporter Dennis Bayer natürlich dazu bei uns im Studio. Grüß dich, schön, dass du bei uns bist. Wir haben schon skizziert, droht der VfB unter diesem Erfolg jetzt auseinanderzubrechen? Was denkst du?
Das ist die große Frage, die sich gerade stellt. Wir sehen hier ein paar der Gesichter des Aufschwungs, Guirassy ganz vorne. Die wecken natürlich Begehrlichkeiten. Die sind in ihren Marktwerten gestiegen. Die sind natürlich auch bei anderen Vereinen auf dem Radar. Und da können wir uns jetzt gleich mal angucken, wo wir die einzusortieren haben. Wir werden nachher über viele der Gesichter sprechen. Der VfB hat gerade mit Fabian Wohlgemuth im Sommer einen Top-Job gemacht, dass er diese Jungs teilweise zum VfB geholt hat. Da sehen wir oben diese Gehaltspyramide. So sieht's aktuell aus beim VfB. Drei Kategorien haben wir. Ganz oben 2,5 Millionen, Pi mal Daumen, im Jahr. Das sind die Topverdiener. Ganz oben Serhou Guirassy, den haben sie verlängert. Dazu Alexander Nübel unter anderem dazu geholt, der auch ein sehr, sehr wichtiger Part beim VfB ist. Dann gehen wir weiter runter, 1,5 bis 2 Millionen pro Jahr, das sind die Mittelverdiener. Und da sehen wir zwei Namen, Führig und Mio, deren Verträge laufen 25 aus, wenn wir nachher genauer drüber sprechen. Die wollen da natürlich weiter hoch. Mit denen kann der VfB verlängern, will der VfB verlängern. Und unten, da haben wir noch unter anderem Maxi Mittelstädt oder auch Lilian Eckloff, die so im Bereich 0,5 bis 1,51 zu sortieren sind.
Dennis, dann wenn wir das gemeinsam jetzt nochmal aufbrechen und schauen mal zuerst auf die geliehenen Spieler. Du hast ja auch ein paar schon davon angesprochen, allen voran natürlich Alexander Nübel vom FC Bayern.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Mann für den VfB, ist ein extremer Rückhalt, den wertschätzen sie wahnsinnig in Stuttgart. Aber der VfB hat ihn eben nur geliehen, hat keine Kaufoption. Das heißt, bei Alexander Nübel haben sie keinen Daumen drauf, können nicht alleine entscheiden, wie es bei ihm weitergeht. Anders die Situation bei Dennis Undav, der ist ausgeliehen von Brighton. Auch da sitzen mehrere Parteien am Tisch. Aber unsere klare Info ist, Dennis Undav, der hat eine Kaufoption, beziehungsweise der VfB hat eine Kaufoption, können sie also im Sommer fest verpflichten, wenn sie es denn wollen. Aber der ist auch nicht ganz billig, kostet 12 Millionen Euro. Und der VfB, so hören wir das aus dem Aufsichtsrat unter anderem, dass der im Sommer wieder Geld einnehmen muss. Man rechnet da mit 30 Millionen Einnahmen. Man wird deutlich weniger ausgeben können. Man muss noch Verträge verlängern. Also da muss Fabian Wohlgemuth im Sommer ein bisschen zaubern.
Alexander Nübel, also der starke Rückhalt der Stuttgarter. Wir wollen mal hören, was der Spieler selbst sich so vorstellen kann.
Ich freue mich natürlich für Manuel, dass er wieder da ist, dass er fit ist. Er macht einen super Eindruck. Ich glaube, er fühlt sich auch sehr, sehr gut. Und da war es Schlussfolgerung, dass er natürlich seinen Vertrag verlängert. Ich fühle mich in Stuttgart sehr, sehr wohl, bin sehr gut reingekommen. Und deswegen warte ich es ab. Für mich ist alles offen nächstes Jahr im Sommer. Und dann werden wir sehen, was wir machen oder was ich mache.
Ja, Flo, dann frage ich nach bei unserem Transferexperten. Wie stehen die Chancen, dass er bleibt, Alexander Nübel in Stuttgart?
50-50. Es gab Medienberichte, wonach es schon klar sei, dass er nicht bei Stuttgart bleibt, weil sie sich ihn nicht leisten können. Können wir definitiv nicht bestätigen. Die Stuttgarter wollen viel probieren, um ihn zu halten. Nübel ist da wahnsinnig offen für. Und ist doch klar, wenn die nächstes Jahr Champions League zocken können, ist das für alle Spieler interessant. Aber wir sehen es ja. Laien, Vertragsenden, so auslaufende Verträge, Ausstiegsklauseln, super viel Arbeit für Wohlgemuth und für Werl. Und das hier ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Block. Vertragsende, Anton, Mio, Führig, alle Stammspieler. Die Verträge laufen erst 25 aus, aber wir kennen es, viele Bosse, die jetzt schon sehr strukturiert arbeiten, auch der VfB beschäftigen sich jetzt schon mit Vertragsverlängerung. Mit Anton ist man im Gespräch, mit Mio, da hören wir übrigens Chancen 50-50. Mein Bauchgefühl sagt mir, den könnte es wegziehen. Und dann hat der Bayer, die ganze Woche hat er mich genervt, hier mit Lilian Eckloff, weil da hat er Informationen, deswegen, ich schmeiß dir das rüber. Lilian Eckloff, was hast du für uns, Dennis?
Ist vor allem deswegen ein schöner Name, weil den schon viele abgeschrieben haben. Der hat noch bis diesen Sommer Vertrag, war mal das ganz, ganz große Talent beim VfB Stuttgart. Der ist aus der eigenen Jugend hochgekommen, aber so richtig, diesen Durchbruch hat er nie geschafft. Deswegen haben auch manche schon berichtet, ja, das war's für den Lilian Eckloff beim VfB im Sommer. Können wir aber sagen, nee, unsere Info sieht da anders aus. Da ist auch alles offen. Gespräche sollen im Januar stattfinden. Eckloff, der hat auf jeden Fall extrem an sich gearbeitet, schiebt Sonderschichten, hat seine Ernährung umgestellt. Der kämpft drum, in dieser Mannschaft, in diesem Verein zu bleiben. Und da ist weiter alles offen. Er tut auf jeden Fall alles für.
Dann haben wir auf jeden Fall noch einen Tanaka. Das ist das Stichwort für dich, Flo.
Ja, wir sind ja auch den VfB-Fans ein paar Jungs schuldig, die vielleicht kommen könnten. Und da können wir sagen, sie beschäftigen sich mit Ao Tanaka. 25 Jahre jung, Vertrag bis 2025 bei Fortuna Düsseldorf. 24 Mal aufgelaufen für Japan. In dieser Liga oder in dieser Zweitligasaison 16 Einsätze, 4 Tore und ein Assist. Es laufen Gespräche zwischen dem Management von Tanaka und dem VfB. Ein Winterwechsel, hören wir, kann klappen. Alle Beteiligten wollen, dass das irgendwie funktioniert. Er hat eine Ausstiegsklausel, ist nicht bekannt, von 5 Millionen Euro. Aber wenn die Stuttgarter ihn ziehen, wird er günstiger. Der kolportierte Preis, den wir hören und recherchiert haben, liegt so bei 3 bis 3,5 Millionen Euro.
Ja, und dann fürchten die Stuttgarter natürlich die Ausstiegsklausel, vor allem beim Top-Stürmer bei Guirassy. 16 Buden hat er gemacht. Ist möglich, diesen Winter für unter 20 Millionen zu gehen. Das ist natürlich für einen Stürmer seiner Klasse nicht zu viel. Manchester United soll dran sein. Was wird passieren?
Ist auch dran. Wir gehen mal schnell auf die anderen Namen noch kurz ein. Hiroki Ito, dann Axel Sagadu haben auch Ausstiegsklauseln. Da wird es aber erst im Sommer heiß. Da soll im Winter nichts passieren. Die wollen auch bleiben. Serhou Guirassy, bei dem ist das anders. Da kann im Winter wirklich was passieren. Der kann den VfB verlassen. Und die Stuttgarter, die sind auf diese Möglichkeit vorbereitet. Wir hören, der Plan von Guirassy eher in Stuttgart bleiben. Aber es kann natürlich sein, dass da einer kommt wie Manchester, die dann wirklich, wirklich ernst machen können. Deswegen hat der VfB auch Nachfolger auf dem Zettel. Sie haben den Markt gescoutet und wir können euch jetzt exklusiv zwei Namen präsentieren, die der VfB auf dem Zettel hat. Der eine, Simon Banza, Stürmer, 27 Jahre, spielt beim SC Braga in der portugiesischen Liga, 1,89 groß, 27 Jahre alt, ist Nationalspieler des Kongo und vor allem in 14 Spielen in Portugal, 13 Buden, 3 Vorlagen, ist Top-Torjäger in Portugal. Also richtig guter Mann. Vor allem hat er die letzten Jahre immer zweistellig getroffen. Also der weiß, wo das Tor steht. Das könnte einer sein, der diesen Guirassy ersetzt. Zweiter Name, den wir gehört haben, ist Antonio Sanabria, Serie A, FC Turin. Das ist der zweite, der ganz weit oben auf dem Zettel steht. Bisschen kleiner, 1,80 groß, auch 27 Jahre alt. Bei dem ist der Vorteil, der hat dieses Jahr, ne, ist 2 Tore in 13 Spielen, nicht der ganz heiße. Deswegen könnte er die billigere Option sein, die günstigere. Die Stuttgarter denken bei Sanabria nach unseren Infos an eine Laie. Bei Banza, da würden sie ihn eher kaufen. 8 bis 10 Millionen ist der kolportierte Preis.
Das also die möglichen Nachfolger. Stuttgart allerdings möchte natürlich den eigenen Mann Guirassy halten. Wie schätzt denn der Sportdirektor Fabian Wohlgemort die Chancen ein?
Es ist so, dass er für sich, wir für uns Argumente hatten, in einer Situation, die weitaus schwieriger war als heute, im letzten Sommer den Vertrag zu verlängern. Und heute wiegen die Argumente, die für uns sprechen, eigentlich noch schwerer. Und ja, er spürt, wie ihn die Fans lieben, er spürt, wie ihn die Mannschaft braucht. Er spürt auch, wie sich alle wünschen, dass er hier bei uns bleibt. Und er ist ein hochanständiger Kerl und das lässt ihn alles nicht kalt. Also wir tun alles, was in unserer Hand liegt und an uns wird es sicherlich nicht scheitern.
Ich sag dir mein Bauchgefühl mittlerweile, auch nach einem Telefonat, das wir gestern nochmal geführt haben, ich glaube, dass er bleibt. Ich glaube nicht, dass er wechselt.
Stuttgart wird sich drüber freuen.
Ja, die Fans feiern dich
alle
heute Abend.
Alle in der Bundesliga. Na, warte, es ist noch lang hin. Das Transferfenster hat da nicht mehr geöffnet, aber es ist mein Bauchgefühl.
Ach, meistens hast du recht. So, dann schau mal auf die Eintracht aus Frankfurt am Wochenende ohne Chance gegen Leverkusen. Dafür aber, so wie es aussieht, bald mit Donny van de Beek von Manchester United. Die Leihe kommt, wie Flo es ja auch schon berichtet hat, zustande. Jetzt schauen wir mal, wie die Details aussehen.
Genau, die können wir euch alle berichten. Alles Sky-Infos frisch für euch. Und Donny van de Beek könnte sogar jetzt auf dem Weg sein nach Frankfurt. Der soll heute Abend in Frankfurt eintreffen. Der Medizincheck ist für Dienstag gebucht worden. Das Ganze soll dann bis Mittwoch finalisiert sein. Und dann ist er neuer Spieler von Eintracht Frankfurt, soll dann bereits am 2. Januar beim Trainingsstart zur Rückrunde dann wieder dabei sein. Es ist eine Laie bis Saisonende. Und auch wenn viele Zahlen kolportiert werden, rumgehen, auf die könnt ihr hier setzen. Weniger als 10 Millionen Euro beträgt die Kaufoption. Da hat Markus Grösche richtig krass gut verhandelt. Und die Frankfurter zahlen jetzt für diese 6 Monate weniger als 2 Millionen Euro brutto. Den Rest zahlen die Red Devils. Und es bleibt dabei keine Leihgebühr für Donny van de Beek. Wenn der Junge gesund bleibt, wenn er einschlägt, dann ist das, hat er Potenzial für die Laie der Rückrunde.
Ach, das hast du schön gesagt. Einschlagen ist auch unser Stichwort. Thomas Müller hat auch eingeschlagen, allerdings war es ein Abseitstor gestern. Und diese Nachricht wird auch einschlagen wie eine Bombe bei den Fans, oder?
Ja, wir haben es euch berichtet und jetzt können wir den Deckel drauf machen, denn Thomas Müller wird dem FC Bayern erhalten bleiben. Er wird seinen Vertrag verlängern, nach unserer Info, bis 2025. Also, das kann man sagen, die Bayern-Legende bleibt. Er ist eine Legende, er ist eine Bundesliga-Legende. Es war nie heiß mit United, es war nie heiß, dass er wirklich weg wollte. Das ist Geschachere, das ist Gepokere. Hat einen guten Vertrag unterschrieben, also wird er noch, aber alle sind sich einig. Und dann kann er seine große Bayern-Karriere vielleicht abschließen mit dem Finale daheim 2025 in der Allianz Arena. Also Thomas Müller bleibt dem FC Bayern erhalten und sie wollen es noch in diesem Jahr verkünden.
Ein Happy End. Ein Happy End. Dennis, vielen Dank, dass du da warst. Wir gehen in die Nachspielzeit und haben natürlich auch noch was für Sie. Also unbedingt dranbleiben.